ARD Sounds.
Diese Lücke gibt es seit 2018. Seitdem wissen wir, dass Russland Iskander-Raketen in Kaliningrad stationiert hat, die auch auf uns gerichtet sind.
Der Sicherheitsexperte Nico Lange zur sogenannten Abschreckungslücke bei Mittelstreckenraketen. Damit werden wir uns in dieser Ausgabe näher befassen.
Zunächst aber geht es um die neue US-Initiative für eine freie Schifffahrt im Persischen Golf.
Ob dieser Schritt erfolgreich ist oder zu einer neuen Eskalation im Nahen Osten führt, ist noch offen.
Das deutsche Minenjagdboot Fulda hat den Hafen von Kiel verlassen. Eventuell steht ein Einsatz in der Straße von Hormus bevor.
Und wir blicken auf die Golfstaaten, die versuchen, ihr Image etwas aufzupolieren.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 4. Mai um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Thorsten, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte sich wieder zuspitzen. Wir hatten es in der Frühausgabe schon berichtet. US-Präsident Trump hat angekündigt, dass das US-Militär Schiffe, die im Persischen Golf wegen der Seeblockade festsitzen, aus der Straße von Hormus eskortieren sollen. Die Lage war ja heute durchaus unbeständig. Was ist denn da bis jetzt so passiert?
Ja, also die Informationslage ist immer noch unübersichtlich. Das US-Regionalkommando CENTCOM behauptet, zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, hätten heute die Straße von Hormus passiert. Und das sei der erste Schritt der von Trump angekündigten neuen Initiative. Eine Bestätigung dafür haben wir aber nicht. Und auch zwei US-Kriegsschiffe sollen die Meerenge durchfahren haben und jetzt künftig weiteren Schiffen dort helfen. Der Iran hatte nach der Ankündigung Trumps ja zunächst Warnungen ausgesprochen. Schiffe, die ohne Absprache mit dem Iran die Straße von Hormus durchfahren, die könnten angegriffen werden. So zitiert die Nachrichtenagentur Tasnim einen ranghohen Militärkommandeur.
Aber dann gab es ja tatsächlich auch Berichte über einen iranischen Angriff.
Genau, die Meldung kam von einer anderen Nachrichtenagentur, nämlich von Fars. Die steht den Revolutionsgarden nahe. Und in dieser Meldung vom späten Vormittag hieß es, zwei Raketen hätten ein US-Marine-Schnellboot angegriffen, weil das Boot die Meerenge ohne Genehmigung passieren wollte. Von den US-Streitkräften kam aber prompt ein Dementi. Kein Kriegsschiff sei von einer Rakete getroffen worden.
Gut, was ja nicht heißt, dass es nicht doch angegriffen wurde, oder?
Ja, aber das wissen wir halt nicht. Also die Lage, die bleibt da noch unübersichtlich, aber die nächsten Tage wird sich das sicherlich klären. Nach amerikanischen Medienberichten ist es auch nicht geplant, dass jedes Handelsschiff von US-Militärschiffen durch die Meerenge begleitet wird, sondern es ist eher so, dass die Navy sich in Bereitschaft hält, Schiffen notfalls zu helfen. Da fragt man sich natürlich, ob die Reeder und Schiffseigner, ob denen das reicht, um diese gefährliche Passage überhaupt zu wagen.
Ja, dann nochmal zu dem angekündigten Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland. Die meisten Fachleute sind sich ja einig, dass die Zahl von ca. 5000 Soldaten, die da genannt worden ist, kein Grund zur Sorge ist. Insgesamt sind ja rund 35.000 US-Soldaten in der Bundesrepublik stationiert. Aber Donald Trump hat ja noch eine andere Entscheidung verkündet, die eigentlich schon wesentlich größere Auswirkungen haben dürfte.
Genau, da geht es um amerikanische Marschflugkörper. Vor zwei Jahren haben der damalige Bundeskanzler Scholz und der damalige US-Präsident Biden vereinbart, Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Die haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern. Damit wollen beide eine Sicherheitslücke schließen, nachdem Russland ähnliche Waffen in Kaliningrad aufgestellt hat. Wie diese Sicherheitslücke genau aussieht, dazu wurde Nico Lange heute früh auf NDR Info befragt. Der Politikwissenschaftler ist ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das hier war seine Antwort.
Diese Lücke gibt es seit 2018. Seitdem wissen wir, dass Russland Iskander-Raketen in Kaliningrad stationiert hat, die auch auf uns gerichtet sind. Ja. Und wenn die Raketen auf uns richten und wir das nicht mit einer Gegenstationierung beantworten, dann gibt es nicht nur eine Fähigkeitslücke, sondern auch eine Abschreckungslücke. Wir sind also potenziell erpressbar, dadurch, dass Russland Raketen auf uns richtet. Wenn jetzt diese sechs Jahre erst nach 2018 vereinbarten Tomahawk- und Typhoon-Marschflugkörper nicht kommen, dann bleibt diese Abschreckungslücke bestehen und wir müssen sie dringend schließen. Und wenn es mit amerikanischen Systemen nicht geht, müssen wir schleunigst eigene deutsche und europäische bauen.
Mein Kollege Markus Schubert hat Nico Lange in dem Interview auch gefragt, wer diese Waffen denn jetzt bauen soll.
Ja, wir können mehr, als das so mancher glaubt. Wir haben sehr viel technologische Innovation in Deutschland. Wir haben sehr gute Industrie in Deutschland. Wir dürfen nur nicht wieder den Fehler machen, zu sagen, wir machen da jetzt ein großes europäisches Projekt und machen erstmal ganz viel Bürokratie und das dauert alles viele Jahre. Sondern das muss schnell gehen. Die Ukraine zeigt uns doch im Übrigen, wie man innerhalb von wenigen Monaten so etwas hinbekommen kann. Das müssen wir jetzt angehen. Wichtig ist, das muss ITAR-free sein. Also das ist ein Fachbegriff, der sagt, dass alle Komponenten, die zu solchen Waffen gehören, unabhängig davon sind, dass die Vereinigten Staaten von Amerika da mitbestimmen können. Das scheint jetzt das Gebot der Stunde zu sein.
Also wenn ich bedenke, was für Schwierigkeiten Russland hat, die eigenen militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen, wie viele Soldaten die schon verloren haben, dann frage ich mich, ob Putin oder Russlands Führung generell überhaupt daran denkt, noch einen weiteren Konflikt zu beginnen.
Ja, eine berechtigte Frage. Auch dazu hat sich Nico Lange auf NDR Info geäußert.
Also die Ukraine ist ja wehrhafter als wir. Also es besteht eher die Gefahr, dass Putin, wenn er in der Ukraine nicht weiterkommt, es anderswo probiert. Und wir haben ja mit den Dingen, die wir tun, also mit dem Streit zwischen Europa und den Amerikanern, mit dem zum Beispiel Nicht-Abschießen von Flugzeugen, die unseren Luftraum verletzen, aber auch mit einer Fragebogen-Ausfüllwehrpflicht, ja nicht die richtigen Dinge gemacht, die Putin wirklich abschrecken und die ihm zeigen, wir meinen es wirklich ernst. Und insbesondere dieser Spalt zwischen den Europäern und den Amerikanern, der jetzt ja auch mit diesen aktuellen Entscheidungen aus den USA deutlich wird, ist für Putin, glaube ich, eher so eine Art Chance oder zumindest begreift er das als eine Möglichkeit, weiter zu spalten oder sogar Schlimmeres zu tun.
Die Meinung von Nico Lange, einem anerkannten Sicherheitsfachmann und Politikwissenschaftler. Ja, Thorsten, wir hatten letzte Woche zusammen schon mal das Thema Minentaucher hier bei Machtfragen. Heute Nachmittag ist in Kiel das Minenjagdboot Fulda ausgelaufen Richtung Mittelmeer. Ist das jetzt schon die Vorbereitung für den Einsatz in der Straße von Hormuz?
Ja, also erstmal ist das eine Verlegefahrt, so nennt das die deutsche Marine. Es gibt noch keinen konkreten Auftrag, das Schiff soll im Mittelmeer warten, bis der aktuelle Konflikt am Golf beendet ist. Und dann könnte die Fulda in den Persischen Golf geschickt werden, wenn es ein Bundestagsmandat dafür gibt und im Idealfall auch ein Mandat der UNO. Damit sie aber schon mal näher am Einsatzort sind, darum wurde dieses Schiff jetzt ins Mittelmeer geschickt.
Wie muss ich mir so ein Minenjagdboot eigentlich vorstellen?
Das erklärt uns mal ganz konkret Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das sind hochspezialisierte Schiffe. Die Bundeswehr hat 8 Minenjagdboote. Sie sollen Seeminen aufspüren mit Sonar, also einem Unterwasserradar, könnte man sagen, und mit Unterwasserdrohnen. Wenn Minen gefunden sind, werden sie unschädlich gemacht. Das heißt, sie werden gezielt gesprengt. Mit an Bord der Schiffe sind auch Minentaucher, eine Eliteeinheit der Bundeswehr, Soldaten, die gleichzeitig Sprengstoffexperten sind. Sie sind dafür ausgebildet, besonders tief zu tauchen und sich Seeminen zu nähern, ohne dass sie auslösen. Wenn also die Technik an Bord der Schiffe an ihre Grenzen stößt, Objekte vielleicht nicht exakt als Minen identifiziert werden können, dann gehen die Taucher ins Wasser und überprüfen das Ganze aus der Nähe.
Lass uns zum Schluss nochmal auf die Golfstaaten schauen, also Länder wie Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben es ja gerade nicht leicht wegen des Irankriegs, vor allem auch wirtschaftlich, ne?
Ja, sie gehören zu den großen Verlierern dieses Konflikts. Über viele Jahre wussten sie sich ja abzuschotten von den Konflikten im Nahen Osten, wurden Wirtschaftszentren, Urlaubszentren. Aber jetzt waren sie Ziel iranischer Vergeltungsangriffe auf US-Militärstützpunkte, aber auch auf Raffinerien. Und unsere Korrespondentin Anna Osius schildert, wie die Golfstaaten versuchen, ihr Image wieder aufzupolieren.
The Emirates reflects a clear national priority. To build resilience through industry.
Die Eröffnungszeremonie einer Wirtschaftsmesse am Morgen in Abu Dhabi. In West with us, investiert mit uns, steht in großen Lettern über der Bühne, während Industrieminister Sultan Ahmed Al-Jaber die Auftaktrede hält.
In den Emiraten beginnen die Chancen. Und von den Emiraten aus treten Industrien ihren Weg in die Welt an. Bauen sie mit uns, investieren sie mit uns und produzieren sie in den Emiraten.
Der Versuch der Machthaber am Golf, das alte Image von einem attraktiven Wirtschaftsstandort zu polieren.
Die letzten 2 Monate haben uns zusammenrücken lassen, um stärker zu werden,
sagt der emiratische Unternehmer Abdallah Hassan Al-Mueini.
Die Wirtschaft ist trotz allem noch immer stabil und wird stabil bleiben.
Doch der Glitzerlack der Metropolen Abu Dhabi und Dubai hat tiefe Kratzer bekommen. Der Schock ist immer noch groß. Iranische Drohnen und Raketen zerstörten in kürzester Zeit das über Jahre mit viel Geld aufgebaute Geschäftsmodell der reichen Golfstaaten, friedlich, sicher und damit attraktiv zu sein für zahlungskräftige Touristen und Geschäftsleute. Panische gestrandete Urlauber in Dubai, Drohnen über der Skyline, Bilder, die für die PR-Strategen am Golf eine Katastrophe waren. Der ökonomische Schaden ist enorm, denn gleichzeitig hat das Hauptgeschäft der Golfstaaten, der Verkauf von Öl und Gas, durch die Krise und die Schließung der Straße von Hormus massiv gelitten. Ölraffinerien in Saudi-Arabien gerieten ebenso unter Beschuss wie Anlagen zur Gasförderung in Katar.
Dieser Angriff hat erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Energieversorgung,
so der katarische Außenminister Mohammed Al-Thani kürzlich nach einer erneuten iranischen Attacke.
Solche Angriffe bringen keinem Land einen direkten Nutzen, sondern schaden den Völkern und beeinträchtigen die Menschen unmittelbar.
Doch es blieb bei scharfen Worten. Militärisch mischten sich die Golfstaaten bislang nicht in den Konflikt ein. Und es scheint auch nicht unbedingt Einigkeit am Golf zu herrschen. Die Emirate kritisierten ihre Nachbarn am Golf scharf für eine ausgebliebene gemeinsame Verteidigungsstrategie und traten aus der Gemeinschaft der Ölförderländer OPEC aus. Das dürfte Saudi-Arabien als de facto OPEC-Anführer gar nicht gefallen. Und die Spannungen der Länder am Golf über den Ölpreis könnten sich verschärfen, wenn die Exportwege wieder frei sind. Denn dann wollen alle Golfstaaten voraussichtlich vor allem eines: so viel Öl und Gas verkaufen, wie es nur geht.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank für euer Interesse.